Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Donnerstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Rainer Klingholz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie stammen aus Ludwigshafen, haben eine spannende Biografie. Sie sind Chemiker, Molekularbiologe, Journalist und Sie haben 10 Jahre lang die Redaktion von GeoWissen geleitet. Und dann wurden Sie Leiter des Instituts, das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, das sich mit spannenden Fragen rund um den demografischen Wandel beschäftigt. Wissen Sie noch, als Sie damals anfangen, sich mit dem demografischen Wandel zu beschäftigen, was für eine Zahl Sie da vielleicht umgehauen hat, womit Sie gar nicht gerechnet hätten?
Das war eigentlich schon immer zu meinen Zeiten, schon als ich Journalist noch war, das Wachstum der Weltbevölkerung. Es gab in den 1960er Jahren eine große Angst vor einer Bevölkerungsexplosion. Aber damals gab es etwa halb so viele Menschen wie heute. Und damals hätte sich kein Mensch vorstellen können, dass sich die Menschheit in dieser Art weiter vermehrt und verdoppelt, ohne dass es dabei zu großen Katastrophen kommt. Es kam immer wieder zu kleineren Katastrophen, aber es ist eigentlich besser gegangen, als es viele Menschen damals gedacht hatten. Und darauf muss man reagieren und sagen, wie geht's denn jetzt weiter? Kann das ewig so weitergehen oder passiert vielleicht noch was anderes?
Und Sie beschäftigen sich intensiv damit, aber man hat den Eindruck, so allgemeinpolitisch ist dieses Thema trotz der dramatischen Zahlen, die ja immer wieder vorhergesagt werden, fällt dieses Thema eigentlich unter den Tisch.
Es sind ja zwei Phänomene, die dabei zu beachten sind. Einmal hat man die Alterung der Bevölkerung in den weit entwickelten Staaten und dort auch einen Bevölkerungsstillstand oder sogar ein Schrumpfen. Und umgekehrt in den armen Regionen der Welt noch ein starkes Bevölkerungswachstum. Und dadurch entstehen Ungleichgewichte auf der Welt, die auch dann in wirtschaftlichen Ungleichgewichten und in Migrationsbewegungen resultieren. Und die Politik tut sich damit schwer, anderen Ländern oder anderen Menschen zu sagen, ey, guck doch mal, wie groß deine Familie ist, ob du zu wenig oder zu viele Kinder hast. Diese Einmischung ist politisch inkorrekt. Das ist nachvollziehbar, aber es ist nicht immer klug.
Ja, weil es dann auch übergriffig wäre. Da käme es drauf an, wie man das macht. Ich habe in einen Ihrer Vorträge reingehört. Da hat mich eine Zahl beispielsweise umgehauen. Sie nennen da Ostafrika, Tansania als Beispiel. Und in 30 Jahren leben dort mehr Menschen als aktuell in Russland.
Das ist richtig. Russland, dieses große Land im Norden des Globus, hat eine schrumpfende Bevölkerung seit geraumer Zeit. Und das wird sich auch nicht ändern. Und Tansania gehört zu den Ländern in Afrika, die ihre Bevölkerung bis 2050 verdoppeln, fast verzweieinhalbfachen. Und da kommt eben dann zu dieser Entwicklung, dass es dann dort mehr Menschen in Tansania als in Russland gibt. Aber es gibt Länder, die wachsen noch stärker, vor allem in Westafrika, in Niger, Mali, Tschad. Das sind Länder mit noch stärkerem Wachstum.
Sie haben das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung geleitet. Der Weg vom Chemiker zum Berater für Entwicklungspolitik. Sind Sie jemand, der Chancen gut ergreifen kann, wenn sie sich bieten?
Ich glaube, bei mir im Berufsleben hat immer der eine Job den nächsten ergeben. Also es gab immer Felder, die mich interessiert haben. Und wenn es dann im Anschluss daran ein gutes oder interessantes Jobangebot war, habe ich das sehr gerne angenommen, weil man dann seinen Horizont doch sehr erweitern konnte.
Und Sie sind jetzt seit Herbst im Ruhestand, aber dieses Thema demografischer Wandel, das scheint Sie so gefangen genommen zu haben, dass Sie sich damit weiter beschäftigen. Seit Oktober waren Sie in Südafrika, in Stellenbosch, an einem Institut. Was für ein Institut ist das?
Das ist das Stellenbosch Institute for Advanced Study. Das ist ein der Universität angegliedertes Institut und die laden pro Jahr so 60, 70 sogenannte Fellows ein, aus der ganzen Welt, aus allen Disziplinen. Also vom Atomphysiker bis zum Literaturwissenschaftler, bis zum Juristen und so weiter und so fort.
Bestimmt spannend.
Und das ist sehr spannend, weil alle an einem Projekt, was sie vorher vorschlagen müssen und dann auch daraufhin eingeladen werden, arbeiten. Und da tauscht man sich dann wochenlang, tagelang aus über Seminare, über gemeinsame Mittagessen und so weiter. Und das ist ein unfassbar kreativer Kontakt zu Disziplinen, mit denen man sonst eben sehr wenig Kontakt hat.
Und was war das für ein Thema, mit dem Sie sich jetzt befasst haben?
Da geht es darum, welche Entwicklungssprünge Afrika unternehmen könnte, müsste, um in der Entwicklung voranzukommen. Und wir haben uns da vor allem mit drei besonders wichtigen Entwicklungsbereichen beschäftigt, nämlich Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft. Das sind die Kernentwicklungsbereiche für Länder, die am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Und in allen diesen Bereichen hapert es in Afrika. Und deswegen sind die schnellen Entwicklungssprünge dort notwendig, damit sich die Lebensbedingungen verbessern. Und erst wenn sich die Lebensbedingungen verbessern, geht auch das Bevölkerungswachstum zurück. Denn erst wenn die Menschen Perspektiven haben, ihr Leben planen können, denken sie auch erst an Familienplanung.
Schauen wir ganz aktuell mal auf das Thema Gesundheit. Das ist gerade so immens wichtig. Auch Afrika macht gerade die Grenzen dicht. Wie sieht es aktuell dort aus? Ein Gesundheitswesen ist teilweise vorhanden, teilweise aber vermutlich auch überhaupt nicht.
Das Gesundheitswesen in vielen afrikanischen Ländern ist sehr schlecht aufgestellt. Gerade wenn man in die entlegenen, in die ländlichen Regionen geht oder auch in die Armutsviertel in den großen Städten geht. Dort fehlt es an Personal, an Material, an allem. Und man mag sich nicht vorstellen, was passiert, wenn das Coronavirus in diese Armutsviertel eindringt. Das ist bislang wenig passiert, aber das wird passieren. Die Gesundheitssysteme können sich jetzt nicht so aufstellen, wie wir das hier in Europa kennen. Dazu fehlt das Geld, dazu fehlt das Personal. Und deswegen muss man in Entwicklungssprüngen denken. Das heißt, was kann beispielsweise die Digitalisierung ermöglichen, damit eine Gesundheitsversorgung auch in abgelegenen Gebieten möglich wird? Also über Telemedizin, über Beratungsdienste, die über das Handy laufen. Und da gibt es sehr gute Beispiele. Und diese Beispiele haben wir in dieser Studie, die wir da bearbeiten, gesucht, um zu zeigen, es geht mit einfachen Mitteln und das können andere kopieren oder noch in die Größe tragen.
Bei Entwicklungssprüngen ist aber auch rauszuhören, das braucht Zeit. Also in welchen Zeiträumen denken Sie dort?
Es geht um schnelle Sprünge. Ein gutes Beispiel wäre die Energieversorgung. Der Großteil der afrikanischen Bevölkerung hat noch keinen Anschluss ans Stromnetz. Das ist aber dringend notwendig, denn ohne Elektrizität ist eine Entwicklung kaum denkbar. Jetzt könnten die afrikanischen Länder den Weg gehen, den auch die Industrienationen ursprünglich gegangen sind, also große Kohlekraftwerke irgendwo zu bauen, Atomkraftwerke zu bauen und dann mit riesigen Leitungen das ganze Land zu erschließen.
Den Weg werden sie wahrscheinlich überspringen.
Den Weg müssen sie überspringen, aus verschiedenen Gründen. Erstens fehlt die Zeit, es fehlt das Geld und es ist natürlich sehr klimaschädlich. Das heißt, heute gibt es Möglichkeiten, über regenerative Ideen dezentrale Netze, dezentrale Versorgungsmöglichkeiten aufzubauen und die dann langsam zu größeren Netzen zusammenzuschließen. Und das müsste man schnell machen und das lässt sich auch schnell einrichten, denn diese Mittel und Möglichkeiten sind heute billig zu haben.
Sie waren einige Monate jetzt in Südafrika in Stellenbosch und haben da über die Entwicklungschancen Afrikas mit vielen Experten gesprochen. Jetzt gerade sind Sie erst zurückgeflogen, am 20., glaube ich. Wie war das Rauskommen?
Das ging ganz plötzlich. Südafrika hatte wenig mit der Corona-Epidemie zu tun, bis am Sonntag vor einer Woche. Da gingen die Fälle doch dann, sagen wir mal, von 50 auf 80 hoch in einem Tag. Und dann hat der Präsident von Südafrika am Sonntagabend den Notstand ausgerufen. Und das war dann schon eine ziemliche Hauruck-Aktion, weil am nächsten Tag alle Schulen geschlossen waren, die Universitäten geschlossen waren und das öffentliche Leben mittlerweile extrem eingeschränkt ist, stärker als bei uns. Und das war eine Maßnahme, die möglicherweise sinnvoll war. Denn es geht darum, dort den Ausbruch dieser Krankheit in einem niedrigen Stadium möglichst gering zu halten, damit dort die ganz große Katastrophe ausbleibt.
Südafrika hat die größte Einkommensungleichheit weltweit. Wie sollen da Hygieneregeln eingehalten werden, jetzt gerade wenn es auch um Slums geht?
Südafrika hat eine sehr gebildete Oberschicht aus weißen und schwarzen Menschen, die wirklich ein gutes Einkommen haben, die besten medizinischen Versorgungsmöglichkeiten haben und so weiter. Und 80% der Menschen lebt nicht unter diesen Bedingungen, sondern in sogenannten Townships im Allgemeinen. Das sind arme Siedlungen von bis zu 500.000 Einwohnern. Gesundheitsversorgung ist schlecht, Bildungssystem ist schlecht. Dort die eine Seuche, eine Epidemie wie Corona zu kontrollieren, dürfte sehr schwer werden.
Machen Sie sich dort als Mensch, der sich mit demografischem Wandel befasst, auch über Ursachen einer Pandemie Gedanken?
Also was wir da jetzt gemacht haben, gerade in diesen Armutsvierteln, war zu schauen, was macht die medizinische Versorgung dort? Wie kriegt man das mit den verfügbaren Mitteln hin, dass sich das verbessert oder auf einem guten Stand halten lässt? Wir haben aber auch geguckt, was macht das Bildungssystem da? Und da haben wir Schulen gefunden, die ganz extrem gute Leistungen erbringen. Und das hängt dann komplett ab von der Direktorin oder dem Direktor der Schule, von der Motivation der Lehrer und wie es den Lehrern gelingt, die Schüler dann, die aus armen Verhältnissen kommen, aus schwierigen Verhältnissen kommen, wirklich mitzunehmen und zu einer Hochschulreife zu bringen und aus denen dann die neuen Eliten in Afrika zu machen.
Ja, und Sie hatten Ihr Projekt jetzt gerade zeitig abschließen können. Was werden Sie jetzt mit diesen Ergebnissen, die Sie gesammelt haben? Was werden Sie damit machen?
Wir sitzen da in einer Studie, die auch beim Berlin-Institut jetzt irgendwann im Sommer erscheinen wird. Und diese Studie soll den Weg finden in die Politik, in die Entwicklungspolitik, zu den Nichtregierungsorganisationen und auch zu den afrikanischen Regierungen, weil wir dort sehr viele Beispiele haben, wie Entwicklungssprünge in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft möglich sind. Und alles, was an einem Ort A funktioniert, sollte man eben auch an Orten B und C ausprobieren und das dann möglichst in die Breite tragen.
Wie gehen Sie dort vor? Arbeiten Sie dort auch mit afrikanischen Start-ups beispielsweise zusammen?
Also wir haben uns sehr viele Projekte, Ideen angeschaut, um eben die landwirtschaftliche Produktivität zu verbessern oder Verbesserungen im Gesundheitssystem zu erreichen. Wir haben das erstmal recherchiert und haben dann mit diesen Institutionen, mit diesen Initiativen auch gesprochen, sie besucht in Südafrika, in Tansania, in Kenia, in anderen Ländern, um zu sehen, wie das wirklich funktioniert und warum es in anderen Regionen dann möglicherweise nicht funktioniert. Nicht jede gute Idee lässt sich vervielfältigen. Die muss man dann anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten in anderen Ländern. Aber alles das muss schnell passieren, damit Entwicklungsmöglichkeiten sich verbreiten.
Heißt aber, Sie arbeiten dort mit den Menschen konkret vor Ort zusammen.
Richtig.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Als Schreckgespenst wird der demografische Wandel so häufig beschrieben. Rainer Klingholz ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie sehen das ganz anders. Warum?
Dafür muss man sich ganz kurz vor Augen führen, was ist der demografische Wandel eigentlich? Früher hatten auch hierzulande vor 300-400 Jahren die Menschen 8, 9 oder 10 Kinder. Warum haben sie heute weniger Kinder? Weil sich die Lebensbedingungen verbessert haben. Es sterben weniger Kinder in jungen Jahren. Also kann man eine Familie auch ein bisschen kleiner planen. Die Bildung hat sich verbessert. Vor allem Frauen haben Zugang zu Bildung bekommen. Frauen haben Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Die Lebensplanungsmöglichkeiten der Menschen sind viel individueller geworden. Alles das, was wir als Verbesserungen im Leben erachten, hat dazu geführt, dass die Kinderzahlen zurückgegangen sind. Und deswegen geht es jetzt darum, auch in den armen Ländern der Welt, die noch hohe Kinderzahlen haben, die Lebensbedingungen so zu verbessern, damit sich auch dort das Bevölkerungswachstum verlangsamt.
Demografischer Wandel bedeutet gleichzeitig aber natürlich auch eine alternde Gesellschaft, kollabierende Sozialsysteme, Fachkräftemangel. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Sind das für Sie dann keine Probleme?
Das sind Aufgaben. Eine alternde Gesellschaft, die ist ja erstmal ein Zeichen dafür, dass es den Menschen gut geht. Sonst würden wir nicht so alt werden und so in guter Gesundheit alt werden. Weil wir auch besser gebildet sind, ist es durchaus möglich, länger berufstätig zu bleiben, länger zu arbeiten. Das heißt, das längere Leben dürfen wir jetzt nicht komplett auf das Rentenalter verschieben, denn dann haben wir die finanziellen Probleme. Dann sind die Jungen, die heute weniger sind als früher, müssen das finanzieren. Und deswegen wird ja auch das Rentenalter hochgesetzt und es sollte noch weiter hochgesetzt werden, nämlich einfach an die steigende Lebenserwartung gekoppelt. Und dann hat man schon einen ganz gewaltigen Ausgleich.
Sie haben jetzt Ihren Fokus gelegt auf die Länder, wo das Bevölkerungswachstum noch rasant ist, wie Afrika. Wie vermitteln Sie den Menschen denn dort, dass mehr Kinder keine Absicherung sind fürs Alter?
Ja, diese Vorstellung, die immer noch vorhanden ist, dass ich lieber 8 Kinder habe, damit ich im Alter versorgt bin, das funktioniert auch in diesen Ländern schon nicht mehr. Denn die jungen Menschen gehen ja aus den ländlichen Regionen, wo die Kinderzahlen besonders hoch sind, weg in die Städte, enden dort in den Armutsvierteln und haben weder die Mittel noch Möglichkeiten, um sich um ihre armen Eltern auf dem Lande zu kümmern. Hinzu kommt, dass eben viele Menschen in Afrika noch von der Landwirtschaft leben. Die Flächen, die bewirtschaftet werden, sind relativ klein. Und wenn die dann immer weiter geteilt werden müssen, werden sie noch kleiner. Auch das kann nicht funktionieren. Deswegen ist es gerade wichtig, in den ländlichen Regionen für Entwicklung zu sorgen. Denn das sind die Regionen, wo das Bevölkerungswachstum eigentlich stattfindet. In den Städten ist es ja geringer, weil dort die Lebensbedingungen andere sind.
Das haben Missionare versucht und auch Kirchen sind da ja häufig auch Institutionen, die auch gefährliche Botschaften mitbringen. Also gerade wenn es da um Abtreibung geht beispielsweise, die dort kein Thema ist und überhaupt da erstmal auf Möglichkeiten hinzuweisen?
Also wir wissen, dass überall auf der Welt, wo es den Menschen irgendwann besser geht, sie sich mit der Idee der Familienplanung auseinandersetzen. Und Familienplanung heißt im Allgemeinen, die Größe der Familie zu begrenzen. Wenn die Menschen das wollen, sollte man ihnen da auch die Möglichkeit zu geben. Da gibt es heute sichere und vernünftige Mittel. Und da haben wir aber immer noch Institutionen, das mag die katholische Kirche sein, das sind aber auch evangelikale Gruppen, zum Teil auch muslimische Gruppen, die gegen Familienplanung sind. Und das ist extrem kontraproduktiv, weil es die Entwicklung dieser Länder erschwert und weil es den Kreislauf aus Armut und hohem Bevölkerungswachstum immer weiterlaufen lässt. Also es ist eigentlich eine unverantwortliche Politik, die dazu führt, dass es den Menschen nicht besser, sondern schlechter geht.
Und wie wird dieses Thema Verhütung, gehen Sie das dann auch an?
Das kommt immer darauf an, ob man das direkt oder indirekt macht. Also ich kann als weißer Wissenschaftler aus Europa nicht nach Afrika gehen und sagen, hier verwendet mal diese Verhütungsmittel A und B und C. Es geht darum, den Menschen und der Politik und den Medien klarzumachen, den Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Entwicklungsmöglichkeiten. Es geht darum, nicht, dass wir uns vor vielen Afrikanern schützen, sondern die Entwicklungsmöglichkeiten der Länder zu verbessern. Und da ist es wichtig, dass das Bevölkerungswachstum sich verlangsamt, denn nur dann ist es möglich, den vielen jungen Menschen, die in Afrika unterwegs sind, auch Arbeit zu geben. Das ist das größte Problem, dass viele junge Menschen nachwachsen, die keine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist die Ursache für politische Unruhen, für soziale Unruhen und für sehr viele Konflikte, die wir in Afrika machen. Junge Menschen, die keine Perspektive haben.
Ja, und grundsätzlich geht es erstmal darum, dass das im Bewusstsein ankommt. Denn erst wenn es verstanden ist, dann kann auch dementsprechend gehandelt werden. Sie haben Deutschland hinsichtlich der demografischen Entwicklung untersucht. Warum ist denn gerade auch Deutschland ganz besonders spannend?
Zwei Gründe. Deutschland war das erste Land, in dem die Kinderzahl in den 70er Jahren unter den bestandserhaltenden Wert von 2,1 Kindern je Frau gesunken ist. Das heißt, der demografische Wandel mit dem Pillenknick und so weiter, da waren wir die Ersten. Und dann sind wir auch deutlich unter der Zahl geblieben bis heute. Das heißt, seit 1972 schrumpft die Bevölkerung in Deutschland aus natürlichen Gründen, weil mehr Menschen sterben als geboren werden. Und nur durch Zuwanderung ist die Bevölkerung noch gewachsen. Das ist das eine. Und das andere ist die Wiedervereinigung. Mit der Wiedervereinigung, mit dem Mauerfall, sind sehr viele Menschen aus Ostdeutschland nach Westen abgewandert. 1,8 Millionen Menschen, junge Menschen, qualifizierte Menschen und überwiegend weibliche Menschen. Und wenn die Frauen weg sind, fehlt demografisches Potenzial. Hinzu kam, dass in den 90er Jahren durch die Verunsicherung, die wirtschaftliche und überhaupt die Verunsicherung im Osten Deutschlands, die Kinderzahlen um die Hälfte zusammengebrochen sind. Es ist also eine halbierte Generation entstanden. Und das hat ungeheure Lücken in die Demografie Ostdeutschlands geschlagen, die man heute ganz massiv merkt und da vor allem in den Unterschieden zwischen Stadt und Land.
Also so positiv Sie den demografischen Wandel auf der einen Seite sehen, weil es einer Bevölkerung immer besser geht, so negative Folgen gibt es dann irgendwann, wenn es dann zum Knick und zum Wandel kommt?
Folgen, die auf Veränderungen der Gesellschaft beruhen, die gibt's immer. Und da muss man sich drauf einstellen. Und je klüger man sich drauf einstellt, umso weniger ist das katastrophal oder überhaupt ein Problem. Wir haben in der Tat aber in Ostdeutschland mittlerweile die Entwicklung, dass es dort einzelne Regionen gibt, die stabil sind und sogar wachsen. Das sind die Städte. Das ist Berlin, Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt, Halle. Und dort haben wir die blühenden Landschaften. Aber diese blühenden Landschaften sind leider nur Städte. Das heißt, relativ kleine Flächen. Und je weiter man in die Landschaft hinausgeht, umso weniger blüht es dort, demografisch gesehen. Dort haben wir extreme Bevölkerungsrückgänge. Da sind die jungen Menschen weg. Dort sind die Alten verblieben. Und diese gealterte Bevölkerung bedeutet natürlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dass deutlich mehr sterben werden, als neu geboren werden. Wir haben einzelne Regionen, ganze Regionen in Ostdeutschland, wo bis 2035 auf 4 Beerdigungen nur eine Geburt kommt. Und da kann man sich ausrechnen, dass diese Regionen sich langfristig demografisch gar nicht halten lassen werden.
Wie ist das denn im restlichen Deutschland, die Stadt- und Landbevölkerung, das Wachstum dahingehend? Ist es nicht so dramatisch?
Es ist im Grunde ähnlich. Wir haben Städte, die wachsen. München, Stuttgart, Frankfurt und so weiter. Wir haben aber im Westen Deutschlands auch städtische Regionen, die Bevölkerung verlieren und stark gealtert sind. Und das sind diejenigen, die die alten Industrien hatten. Die finden wir im Saarland und im Ruhrgebiet. Also Gelsenkirchen ist eine schwierigere Situation als vielerorts in Ostdeutschland mittlerweile. Und wir haben den Unterschied zwischen Stadt und Land auch im Westen. Aber wir haben im Westen auch erfolgreiche ländliche Regionen. zum Teil in Baden-Württemberg, wo es eigentlich flächendeckend, fast flächendeckend relativ unproblematisch ist. Aber wir haben im Westen von Niedersachsen, im Emsland und in Oldenburger Münsterland, das ist eigentlich eine ziemlich abgelegene Region, landwirtschaftlich geprägt, dünn besiedelt. Und die müsste eigentlich typischerweise schrumpfen, Bevölkerung verlieren. Aber denen geht es extrem gut.
Woran liegt das?
Die haben eine sehr gute Wirtschaft. Die waren lange Zeit sehr arm und haben daraus auf der Landwirtschaft aufbauend sehr gute Betriebe aufgebaut. Also Lebensmittelverarbeitung, Kunststoffverpackungsindustrie, Transportindustrie, Landmaschinentechnologie und so weiter und so fort. Und die haben eine extrem gute Zivilgesellschaft. Das heißt, die können sich extrem gut selbst helfen. Und das macht die Region so stabil und für die Leute, die dort geboren sind, auch attraktiv. Die jungen Menschen gehen da nach dem Studium zurück, wo sie geboren sind. Und das ist sehr ungewöhnlich für ländliche Regionen.
Attraktivität einer Region ist ein entscheidender Faktor. Welche Faktoren sind denn noch ganz besonders entscheidend, um vielleicht auch Menschen wieder in eine Region zu locken, von der sie sonst weggegangen wären?
Der wichtigste Faktor ist der Arbeitsplatz. Die Menschen brauchen ja in der Nähe, auch das kann auch eine Pendelnähe sein, eine Möglichkeit, ihr Geld zu verdienen.
Dann ist die Infrastruktur aber auch wichtig,
und
wenn Sie sagen
Pendelnähe. Da ist dann die Infrastruktur wichtig, sodass wir im Moment beobachten, dass neue Arbeitsplätze in wissensintensiven Gesellschaften tendenziell dort entstehen, wo ich eine kritische Masse aus Unternehmen, klugen Köpfen und Forschungseinrichtungen habe. Und das sind die Städte, wo mindestens 300.000-400.000 Leute auf einem Haufen leben. Auf dem Plattenland gibt es das nicht. Das heißt, das Land hat seine ursprüngliche Bedeutung für die Menschen verloren. Früher war das die Nähe zum ländlichen Arbeitsplatz, der Bauer, der Schmied, der Müller und so weiter. Und das Land muss sich heute neu erfinden, weil kaum noch jemand in der Landwirtschaft arbeitet. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist es die Pendeldistanz oder die Pendelnähe zu den Arbeitsplätzen. Oder es ist eine touristische Besonderheit. Oder es sind Unternehmen, die aus historischen Gründen mal auf dem Land entstanden sind. Baden-Württemberg ist ein gutes Beispiel, weil der Mittelstand häufig in ländlichen Gebieten ist, aus irgendwelchen Gründen dort entstanden ist. Das muss man stützen. Und da muss man dann auch immer die Zivilgesellschaft stützen, weil die Menschen auf dem Lande gewohnt sind, ihre Belange doch selber zu organisieren. Also die machen sehr viel mehr für ihr eigenes Wohlergehen dort als in den Städten. In der Stadt kann man davon ausgehen, dass der Nahverkehr funktioniert, dass die Krankenhäuser da sind, dass die Altenversorgung funktioniert. Und auf dem Land müssen die Menschen viel mehr selbst organisieren.
Man sagt
und
ja so häufig,
wo das funktioniert und wo die Vereine da sind und die Menschen sich untereinander wohlfühlen, dort ist es dann auch attraktiv.
Ja, man sagt ja so häufig, die Stadt ist anonym. Aber gerade in dieser besonderen Zeit spüren wir ja auch eine besondere Zivilgesellschaft. Kann das Einfluss haben?
Das hat mit Sicherheit einen Einfluss, weil es gerade jetzt auch in dieser Krise darauf ankommt, dass die Menschen sich helfen, dass sie zwar Abstand halten, aber dass sie sich beim Einkaufen unterstützen, dass die Menschen, die nicht mehr mobil sind, von den anderen jetzt in der Krise unterstützt werden und so weiter. Und wo das gut funktioniert, ist es ja nachvollziehbar, dass sich die Menschen dort wohler fühlen. Und da gibt es sicher in den Städten mehr Anonymität als in kleineren Orten oder in Dörfern.
Sie gucken ja auf lange Zeiträume. Haben Sie da schon Ergebnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Sie sagen, ja, das Land hat überhaupt wieder eine Chance? Oder ist dieser Strukturwandel einfach so vollzogen, dass die Städte nach wie vor die hohe Attraktivität auch halten werden?
Das Problem ist, dass man diesen Strukturwandel auf der ganzen Welt sieht. In entwickelten Ländern und in der Dynamik noch stärker in den armen Ländern. Alles drängt in die Städte. Das liegt in den armen Ländern daran, dass die Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen bei einer wachsenden Bevölkerung schlicht und einfach nicht da sind. Die sind zwar in den städtischen Regionen auch nicht da, aber etwas besser ist es dann dort trotzdem. In den entwickelten Ländern wie Deutschland ist das Problem, dass ich ja schlecht die Unternehmen wieder aufs Land vertreiben kann. Ich kann ja nicht Zwangsansiedlung von SAP oder BMW irgendwo in Mecklenburg veranstalten. Da muss man abwarten, wie weit Menschen auch mobil arbeiten können. Und wir sehen das in großen Städten, wo die Start-ups, wo die kreative Szene sich mittlerweile schwer tut, diese kreativen Räume auch zu finden. Also alte Fabrikanlagen, dort, wo sie sich früher austoben konnten. Und die drängt zum Teil jetzt raus ins Umland der Städte, wo es noch Bauernhöfe gibt, wo es noch alte LPGs vielleicht gibt, die man dann für Coworking Spaces, für Start-ups nutzen kann.
Auf der anderen Seite sehen wir jetzt gerade auch, dass Homeoffice jetzt in der Not ist, es gefordert. Und vielfach klappt es ja auch.
Da bringt die Krise sicher eine große Veränderung. Also die beschleunigt einen Strukturwandel hin zu Telekonferenzen, hin zu ganz vielen IT-Lösungen, hin zu Homeoffice. Aber man darf nicht vergessen, die Menschen sind soziale Wesen. Die wollen ab und zu auch mal mit anderen zusammensitzen und einfach Gedanken wälzen. Und das geht doch im direkten Kontakt nach wie vor besser als über Skype oder übers Telefon. Die jungen Leute zieht es ja in die Städte, auch weil da was los ist. Die wollen ja die Party haben in Kreuzberg oder in anderen Regionen. Also die Attraktivität der Städte darf man nicht unterschätzen.
Wir schauen gleich mal auf Ihren Weg. Sie sind Chemiker, Molekularbiologe, wurden Journalist und Berater für Entwicklungspolitik.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Waren Sie durch Ihre Herkunft aus Ludwigshafen dadurch erstmal vorbelastet, dass Sie Chemiker geworden sind?
Das ist ein möglicherweise zufälliger Zusammenhang. Und es ist aber richtig, dass Ludwigshafen damals noch viel mehr von der Chemie geprägt war, als es heute ist. Heute gibt es ja ein großes Unternehmen. Damals gab es zig oder an die hunderte kleine, größere Chemie-Klitschen. Und man konnte in Ludwigshafen immer mit geschlossenen Augen nur an dem Geruch sagen, wo man gerade ist. Denn die Luftverschmutzung mit den ganzen Olefinen und den ganzen Benzolen, die da durch die Luft schwebten, die war schon heftig. Und alles, was in den Rhein transportiert wurde über die Abwasseranlagen der Chemieunternehmen. Das konnte man als Kind immer alles studieren dort. Das war wirklich in den Farben des Regenbogens, was da reinfloss in den Rhein. Ich weiß nicht, ob mich das so geprägt hat, dass ich dann ausgerechnet dieses Fach auch noch studieren wollte, aber ich habe es einfach gemacht.
Und Sie wurden dann Chemiker und Molekularbiologe und dann waren Sie 10 Jahre lang Redaktionsleiter bei GeoWissen. Wie kam dieser Switch einmal von der Wissenschaft dann zum Journalismus?
Also ich habe an der Uni gearbeitet als Wissenschaftler 5 Jahre lang und habe dort eigentlich in einem sehr interessanten Feld gearbeitet, was heute auch hochrelevant ist. Und ich habe mich aber immer dann für Wissenschaft eher so in der Breite interessiert. Und um das irgendwie in meinem Gehirn aufrechtzuerhalten, bin ich in die Bibliothek gegangen und habe mir irgendwelche wissenschaftlichen Blätter angeschaut und geguckt, was machen eigentlich die Kollegen in den anderen Disziplinen. Und das fand ich so interessant, dass ich nach einem Weg gesucht habe, das zu instrumentalisieren für mich. Und dann habe ich gesagt, dann schreibe ich das doch jetzt mal, was ich gelesen habe, was extrem kompliziert ist im Allgemeinen, auf. Erstens, damit ich es verstehe und damit es auch vielleicht andere verstehen. Und so bin ich durch Zufall zum Wissenschaftsjournalismus gekommen und habe dann über ein Stipendium nach 5 Jahren an der Uni den Weg in den Journalismus gefunden.
Und das haben Sie dann 10 Jahre lang gemacht. Sie schreiben 15 auch heute. Jahre. 15 Jahre. Ja. Sie schreiben auch heute immer noch Artikel. Also das lässt Sie natürlich auch nicht los. Und dann ging nochmal dieser Schritt ans Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Nochmal wieder was, erstmal auf den ersten Blick etwas ganz anderes.
Ich hatte mich als Journalist aber immer auch mit Bevölkerungsfragen, mit Bevölkerungswachstum und auch Schrumpfen beschäftigt und sehr viel mit Entwicklungspolitik. Also was passiert in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, in diesen Ländern? Wo haben die ihre Probleme? Wie kann man an die Probleme ran? Wie kann man sie möglicherweise lösen? Sodass ich praktisch meine journalistische Vorerfahrung sehr gut nutzen konnte, als das Berlin-Institut gerade gegründet war. Und die Gründer suchten eine Person, die das aufbaut und mit Personal und mit Leben füllt. Und ich fand, das war eine hochspannende Aufgabe, weil damals gerade so die Diskussion um den demografischen Wandel in Deutschland überhaupt erst losging. Damals dachte man, ja, vielleicht das mit den Rentensystemen, langfristig könnte das vielleicht ein Problem werden. Aber das war noch nicht in der Diskussion drin. Und da hatten wir 2002, 2003 die Möglichkeit, da voll einzusteigen mit dem Berlin-Institut. Und das haben wir dann mit sehr großem Erfolg getan.
Ich unterstelle Ihnen, Sie haben große Freude daran, Probleme anzugehen und zu lösen.
Ich interessiere mich einfach für Komplexe, für Zusammenhänge und wie die Menschen mit diesen Zusammenhängen umgehen. Und das möchte ich dann gerne auch anderen vermitteln. Und deswegen habe ich im Journalismus gearbeitet. Und auch das, was das Berlin-Institut macht, nämlich Studien schreiben zu allen diesen Problemen und die Studien dann möglichst schnell in die Öffentlichkeit zu bringen. Also jetzt nicht direkt die Politik zu beraten, denn das wollen sehr viele. Sondern wenn ich jetzt erstmal in die Öffentlichkeit gehe, in den Medien bin, im Fernsehen, in den Tages- und Wochenzeitungen, dann reagiert auch die Politik. Und das war der Trick für ein relativ kleines Institut, da ganz schnell nach vorne zu kommen, Themen zu finden, die relevant sind, die politisch diskutiert werden müssen und dann eine Öffentlichkeit zu schaffen, auf die die Politik schlicht und einfach reagieren muss.
Wir wollten noch mal darauf gucken, Sorgen, wie Sie Ihre Erkenntnisse aus Ihren Studien zum demografischen Wandel, gerade in Afrika, wo Sie jetzt auch gewesen sind, publik machen. Welche Instrumente machen Sie sich dort zunutze?
Also das, was das Berlin-Institut generell unternimmt, jetzt auch in diesem Fall von dieser Afrika-Studie, das wird eine Studie, die ist vom Umfang her lesbar. Also das werden ungefähr 80 Seiten. Das kann man noch gerade konsumieren. Es soll sehr leicht verständlich sein. Es soll mit Grafiken gut unterfüttert sein, damit diese Nachricht über die Medien an die entsprechenden Zielgruppen transportiert werden kann, zunächst einmal. Und die Zielgruppen sind die Politik, die Außenpolitik, die Entwicklungspolitik, sind aber auch afrikanische Länder. Deswegen erscheint sie auch auf Englisch, diese Studie. Und das sind die ganzen Nichtregierungsorganisationen, die unterwegs sind in Afrika und dort versuchen, unterstützend zu arbeiten. Die muss man erreichen und die erreicht man auch am besten, indem das erstmal über die Medien transportiert wird. Also wenn es in einer großen Zeitung steht, wenn es im Hörfunk oder im Fernsehen transportiert wird, dann erreicht man eine Öffentlichkeit und damit bewirkt man dann letztlich auch viel mehr.
Und da wird natürlich häufig verkürzt. Für 80 Seiten ist da dieser Platz auch nicht, aber es wird erstmal der Anreiz geschaffen wahrscheinlich. Das ist die Erfahrung, die Sie gemacht haben.
Wir müssen den Journalisten, die wir als Transmissionsriemen nutzen, letztlich das Futter geben, damit die daraus eine gute Geschichte machen können und damit sich das für die lohnt, das weiter zu verbreiten. Da hat das Berlin-Institut, glaube ich, eine gute Erfahrung. Das haben wir mit zig Studien gemacht und der Erfolg ist immer sehr groß gewesen. Also die Resonanz ist da und auch die politische Reaktion ist da, sodass wir als kleines Institut, was wir immer waren, doch einen überproportional hohen Wirkungsgrad mit unseren Arbeiten hatten.
Gibt es da Beispiele, wo Sie sagen, ja, wir haben das da einmal versucht und dann hatte es so durchschlagenden Erfolg, deswegen haben wir uns dieses Mittel zunutze gemacht?
Das haben wir mehrfach erreicht. Beispielsweise, als es die starke Abwanderung von Ost- nach Westdeutschland gab, sind ja mehr junge Frauen abgewandert als junge Männer. Und die Gründe dafür waren damals unbekannt. Und wir haben das untersucht und es waren keine wirtschaftlichen Gründe, sondern es waren Bildungsunterschiede. Junge Frauen haben damals in den 90er Jahren zu 50% häufiger Abitur gemacht als junge Männer. Und unter den Hauptschulabbrechern gab es 100% mehr Jungs als Mädchen. Mit dem Abitur in der Tasche haben sie bessere Abwanderungschancen. Und dann haben wir der Politik versucht zu erklären, wenn ihr diese Bildungsunterschiede in der Schule, wo es de facto eine Benachteiligung der Jungen im Schulsystem gab damals, nicht abschafft, dann wird die selektive Frauenabwanderung anhalten, weil die Frauen ja auch einen Partner suchen und sie suchen sich keinen Partner, der deutlich unter ihnen steht, sozial und bildungsmäßig. Und das haben die einzelnen Landesregierungen dann mit der Zeit kapiert. Und die Sachsen hatten es zuerst kapiert und die haben auch am schnellsten reagiert und die haben diese massiven Bildungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen dann relativ schnell beseitigt.
Dann herzlichen Dank für diese interessanten Erkenntnisse und Ihnen alles Gute. Was hat jetzt die Corona-Pandemie an Ihren Plänen durcheinander geworfen? Vermutlich auch eine ganze Menge.
Ich arbeite im Moment im Wesentlichen von meinem eigenen Schreibtisch zu Hause aus. Da ändert sich gar nichts. Das Wetter ist relativ schön. Im Garten wartet das Gemüsebeet, weil das geht ja jetzt nicht ums Hamstern, aber vielleicht braucht man ja im Sommer auch noch Gemüse, wenn es das in den Läden nicht mehr
man
so
merkt,
viel gibt.
Man merkt, denken in größeren Zeiträumen.
Nein, wir müssen uns auf diese Krise einstellen und den Kontakt reduzieren. Deswegen sitzen wir auch hier durch eine Glasscheibe getrennt. Ich glaube, da kommen wir doch mit Einsicht einigermaßen raus.
Ja, was vor 3 Wochen ein Virologe auch wahrscheinlich noch nicht für nötig gehalten hätte, der da in der Sendung saß. Also da ändert sich vieles. Herzlichen Dank erstmal, Rainer Klingholz.
Eins gehört.